Ihr wollt das Hamburger Abendblatt 4 Wochen für nur 10 Euro lesen oder verschenken und gleichzeitig damit Gutes tun? Unser Spendenabo macht es möglich. Jetzt informieren unter abendblatt.de/spenden2026. Und das Beste daran? Die Hasper verdoppelt jede Spende. Also, seid dabei!
Am Anfang Solidarität mit Israel zu zeigen, ist leicht. Aber meine Frage ist, ob diese Solidarität auch bleibt, wenn Israel auch zurückschlägt. Mhm. Und leider hatte ich da so recht. Ich glaube, dass die Leute also vergessen haben, wer eigentlich alles angefangen hat.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. Ich durfte schon sehr viele bekannte und angesehene Persönlichkeiten in diesem Podcast begrüßen. Olaf Scholz war dabei, der Kanzler Friedrich Merz war dabei, viele andere Menschen. Christian Lindner war, glaube ich, schon 3-mal dabei. Aber heute, muss ich sagen, ist es mir eine besondere Ehre. Denn Ron Prosor ist zu Gast, Israels Botschafter in Deutschland. Und ich glaube, man kann sagen, dass es fast keinen besseren Termin hätte geben können für unser Gespräch. Denn gerade hat die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, Nummer 5, also 5 größte Reederei der Welt, bekannt gegeben, die israelische Reederei Zim zu kaufen. Das ist die Nummer 10 der Welt. Und das wäre ein bedeutender Schritt, nicht nur in der Schifffahrt, sondern auch in den deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen. Die Frage ist nur, kommt es wirklich so weit? Kann dieses große Geschäft klappen? Oder legt der Staat Israel aus verschiedenen Gründen vielleicht sein Veto ein? Darüber, aber natürlich auch über das deutsch-israelische Verhältnis insgesamt, über die Sicherheitspolitik und die Sicherheitslage der Welt und über die Sicherheit der Juden in Deutschland möchte ich heute sprechen mit dem Botschafter. Lieber Herr Botschafter, herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat. Fangen wir gleich mal an, für die, die das nicht wissen in Deutschland. Zim, was ist das? Wie muss man sich diese Reederei vorstellen? Welche Bedeutung hat diese Reederei für Israel?
Erstmals freue ich mich sehr, hier zu sein in Hamburg. Es ist wirklich ein Genuss. Ich bin aus Kiel gestern hierher gekommen. Nicht das erste Mal in Hamburg. Ich bedanke mich. Also Zim in dieser Hinsicht, genau wie Hapag-Lloyd, eigentlich das Schiff, überhaupt diese Kontakte zwischen Israel und anderen Staaten, also im See organisiert. Und ich glaube, also zu Ihrer Frage, ist es ein Win-Win für beide Seiten. Das heißt, Israel wird aus israelischer Sicht, und das, glaube ich, versteht auch die israelische Regierung ganz klar, die Weltmärkte angeschlossen, und Deutschland erhält Erfahrung in einer komplexen Weltregion. Win-Win, ganz ohne Ideologie-Seminare. Und die Schifffahrtslinien sind die Lebensader der Weltwirtschaft. Ich glaube, das verstehen alle. Und die neue Partnerschaft stärkt diese strategische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel. Und ich glaube, dass für uns auch, und es ist wichtig, also auch im Bereich Kanzler Merz und Premierminister Netanyahu, dass das zusammenkommt. Wir haben zusätzlich ein starkes Beziehung zwischen Hamburg und Haifa. Mhm. Und das macht mich sehr stolz, weil ich wirklich glaube, dass jetzt die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel im Land, also wirklich in der Luft, auch im See, jetzt mehr und mehr zustande kommen, werden gestärkt. Und das ist für beide Seiten, glaube ich, nur gut.
Das klingt für uns jetzt, für die Hamburger, aus Hamburger Sicht sehr erfreulich. Zuletzt hatte man den Eindruck, die israelische Regierung könnte ein Veto einlegen. Es gibt eine sogenannte goldene Aktie, das müssen Sie kurz mal erklären, weil Zim auch für die Sicherheit Israels im Falle eines Falles wichtig wäre. Also würden Sie aus Ihrer Sicht aber sagen, nein, Der Staat Israel wird diesem Geschäft, diesem Zusammengehen zustimmen?
Erstmals möchte ich das erklären. Okay. Warum haben wir das? Also diese goldene Aktie. Damit unsere Hörer das besser verstehen, zum Beispiel, als Krieg angebrochen ist, haben sie gesehen, dass alle Fluggesellschaften der Welt, inklusive Lufthansa, eigentlich nicht nach Israel fliegen und nicht aus Israel fliegen. Mhm. Die einzigen, die fliegen, sind unsere Nationalfluggesellschaft und die heißt El Al. Mhm. Das heißt, wenn wirklich es schwierig ist, müssen wir Israelis dazu sorgen, dass wir auch eine Möglichkeit haben, Waren und all die wichtigen Sachen, dass sie nach Israel kommen. Und darum muss man das in dieser Perspektive mal verstehen, warum diese goldene Aktie da ist. Ich glaube, dass die Lösungen, die beide Seiten eigentlich innovativ auf den Tisch gebracht haben, dass also eine gute Lösung gefunden haben. Ich bin ziemlich in diese Einzelheiten und bin optimistisch, dass es letztendlich auch zustande kommt.
Es gab dann immer noch aus deutscher Sicht die Bedenken, dass hier an Hapag-Lloyd sowohl Katar als auch Saudi-Arabien beteiligt sind über einen Fonds, über verschiedene Fonds. Das sind, glaube ich, ungefähr ein Viertel der Anteile an Hapag-Lloyd liegen bei Katar und Saudi-Arabien. Ist das ein Problem für Israel? Grundsätzlich wahrscheinlich ja.
Ja, aber
okay.
Die haben also im Aufsichtsrat und also die Stimmungsrecht, sie sind eine Minderheit Aktienhalter und Hapag-Lloyd in dieser Hinsicht war sehr klar, sie sind in dieser Hinsicht passiv und ja, es war etwas, dass man also da also sehr viel Interesse gezeigt hat. Aber wie gesagt, ich glaube, dass beide Seiten wirklich hervorragende Hausaufgaben gemacht haben und es wirklich dazu gebracht haben, dass es hoffentlich in den nächsten Wochen auch also erfolgreich gemacht wird.
Zumal ja auch Hapag-Lloyd versprochen hat, vielleicht wissen Sie das schon mehr, auch in Haifa im Hafen dann deutlich mehr zu investieren, natürlich als bisher. Bisher haben sie gar nichts investiert. Also dann da irgendwie, das wird ein starker Stützpunkt für die 5 größte Reederei der Welt in Israel werden.
Man muss Hapag-Lloyd auch also Kredit geben, dass Hapag-Lloyd durch die ganze Zeit, diese 2,5 Jahre, immer ein israelischer Hafen, also obwohl es schwierig war, war einer der einzigen, die eigentlich uns immer besucht haben, in Ashdod und in Haifa. Und wir haben das gut in Erinnerung. Das heißt, wir wissen, wer uns in diesen Zeiten verlassen hat, im Stich gelassen hat, unter Anführungszeichen, und diejenigen, die wirklich mit uns waren. Und das spielt eine große Rolle.
Sie haben es vorhin gesagt, man kann viel lernen in diesem schwierigen Gebiet. Das Gebiet ist deshalb so schwierig, weil im Suezkanal, im Roten Meer, Houthi-Rebellen sind, die prinzipiell ja dann vor allen Dingen natürlich Schiffe angreifen, von denen sie denken, dass sie irgendwas mit Israel zu tun haben.
Aber nicht nur mit Israel.
Nicht nur, aber genau. Natürlich so. Was kann Hapag-Lloyd lernen? Ich glaube, die haben seit kurzem, hat man diese Routen wieder aufgenommen. Wie ist die Lage? Wie ist die Sicherheitslage da eigentlich?
Also die Houthis, denken Sie mal nach, alle offene Linien da sind von den Houthis bedroht, nicht nur Israel. Und es wurde unter Anführungszeichen plötzlich Israels Problem, also was da im überhaupt im Schiff und Wasser, internationale Gewässern, das ist eine Bedrohung für uns alle. Und ich glaube, dass wir alle damit Verantwortung tragen, um diese Gefahr zu beseitigen. Aber wie gesagt, im Schiffraum ist nicht nur ZIM oder Hapag-Lloyd, all diejenigen, die demokratische Staaten irgendwie repräsentieren, haben ein Problem. Aber ich hoffe, dass wir zusammen, und jetzt, wir werden wahrscheinlich darüber sprechen, was jetzt mit Iran vorgeht.
Genau.
Ich glaube, dass wir zusammen, aber zusammen, wenn wir daran arbeiten, auch da eine Lösung finden können.
Bevor wir gleich zum Thema Iran kommen, was natürlich unmittelbar damit zusammenhängt, würde mich nochmal interessieren, wie wichtig sozusagen dass dieser Deal für die deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen wäre oder auch sogar für die europäisch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen. Weil das ist ja schon ein klares Signal, was gerade aus Deutschland kommt. Und das Zweite würde mich interessieren, es gab jetzt schon durchaus Proteste auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen aus Israel, die gesagt haben, wir möchten das eigentlich nicht. Sind das die typischen Proteste aus Angst davor, nach so einer Fusion, nach so einem Zusammengehen, könnten Arbeitsplätze eingespart werden? Oder hat es auch was damit zu tun, wer der Interessent für SIM ist?
Also in diesem Bereich, wenn also zwei Firmen zusammenkommen, haben diejenigen, die arbeiten, also immer die Angst und Gefahr, dass dann Plätze also geschlossen werden. Mhm. Und ich glaube, dass diese Gefahr in allen, also wenn man wirklich Fusion zwischen, also immer da, also im Hintergrund ist. Und darum glaube ich, dass die Antworten, das Hapag-Lloyd auf den Tisch gelegt haben, sind also mindestens nicht für alle, das ist niemals der Fall, für alle ziemlich zufrieden.
Gut. Und die deutsch-israelischen Beziehungen, wie wichtig ist Deutschland als Handels? Wir kommen gleich noch auf die Frage, wie wichtig ist das als politischer Partner, wie wichtig ist es als sicherheitspolitischer Partner, als Handelspartner für Israel?
Gut, Deutschland, das müssen unsere Zuhörer verstehen, ist der zweitwichtigste strategische Partner für Israel nach den Vereinigten Staaten. Das heißt auf alle Gebieten. Und das ist Handel, Wissenschaft, auch im Jugend- und Schüleraustausch, wo das ist eine meiner Ziele, als ich gekommen bin, um das zu stärken. Und auch im Bereich Verteidigungs- und Militär. Und diese Zusammenarbeit, am meisten hinter den Kulissen oder unter diesen Radarschirm, ist ziemlich imponierend. Und letztendlich, es ist nicht nur also eine Beziehung zwischen Staaten oder Ländern. Mhm. Es ist eigentlich eine Beziehung zwischen Menschen. Und natürlich hatten wir also in den letzten Jahren Corona und auch Krieg. Und wir müssen das überwinden. Aber letztendlich auch also im Handelbereich, aber nicht nur, ist Deutschland, also wie Deutschland eigentlich die Europäische Union führt, mit Frankreich. Natürlich ist Deutschland für Israel ein sehr, sehr wichtiger Handlungspartner.
Und dann stellt man relativ schnell fest, dass Ihre Stellung als Botschafter, wahrscheinlich gibt es neben dem amerikanischen Botschafter keinen wichtigeren Botschafter in Deutschland als Sie. Also da sind die Kontakte sehr eng. Sie haben gar kein Problem, Zugang zur Politik zu bekommen. Und dann guckt man sich an, es gibt einen neuen Bundeskanzler und man würde sich denken, angesichts der Geschichte, aber auch angesichts der Verantwortung, der Staatsräson, die Israels Sicherheit für Deutschland ist, müsste man sich denken, eigentlich müsste dieser Bundeskanzler ja bei seinen Antrittsbesuchen relativ schnell nach Israel fahren. Tut er aber nicht. Warum? Wie kann man das ändern? Wie kann man wieder dazu kommen, dass also auch jenseits all der Verbindungen, die es so hinter den Kulissen gibt, auch vor den Kulissen, bei all den Problemen, es da wieder ein anderes Miteinander umgehen geht?
Ich glaube, dass wir das also in die richtige Perspektive stellen müssen. Mhm. Nach dem 7. Oktober hat Deutschland überhaupt ohne Vergleich zu anderen Ländern, also Kanzler Scholz, Präsident Steinmeier, also alle, also die Anzahl der Minister und die, also Bundestagsabgeordnete, die nach Israel gefahren sind, ist also wirklich imponierend. Mhm. Und die haben also das an Ort und Stelle, übrigens auch die Außenminister, Verteidigungsminister, die haben diesen Massaker also mit ihren eigenen Augen erlebt und gesehen. Das heißt, Anzahl der Besucher nach dem 7. Oktober, sehr imponierend. Merz als Kanzler war in Israel im November 2025 im Rahmen der 60 Jahre diplomatische Beziehungen. Mhm. Es war für ihn wichtig, ein Symbol zu setzen und doch mit all den Problemen, also doch Israel zu besuchen, ein guter Besuch, der eigentlich diese bilaterale Beziehungen auch gestärkt hat. Dieser Besuch war, nachdem Deutschland diesen Waffenembargo aufgehoben haben. Ich habe mit ihren Augen gesehen, dass sie mir wahrscheinlich die Sache mal stellen, aber das war danach. Und ich glaube, dass es ist klar, dass wir versuchen, also jetzt die Beziehung, die gut ist, auch besser zu machen.
Ich habe es gerade, Sie haben es genau aus meinen Augen gesehen, welche Fragen ich stellen, sehr gut. Dann werden Sie die nächste auch wahrscheinlich schon antizipieren. In Deutschland redet man immer viel von der Sicherheit Israels, dass die Staatsräson sein muss und fragt sich aber zugleich als beobachtender Journalist, braucht Israel uns überhaupt? Man hat irgendwie mehr den Eindruck, also Israel braucht, um sich selbst zu verteidigen und zu schützen, eigentlich Deutschland gar nicht, eher umgekehrt.
Ich werde es anders beschreiben. Ich glaube, dass Israel wirklich keine Bundeswehrsoldaten braucht. Mhm. Aber nicht nur Bundeswehrsoldaten. Wir haben immer gesagt, Israel wird sich selber verteidigen. Wir brauchen aber Unterstützung, wo ein anderer, fast ein Krieg stattfindet in internationalen Gremien. Das heißt, an der UNO, in der Europäischen Gemeinschaft, in alle internationalen Fora, wo Deutschland eine sehr starke Stimme hat, da brauchen wir Deutschland. Warum? Weil da eine ständige Dämonisierung und Delegitimation gegenüber dem Staat Israel und das jüdische Volk stattfindet. Ich sage es ganz bewusst und ganz klar. Also, Sie haben einen hervorragenden Satz in Deutsch, steter Tropfen hüllt den Stein. Das ist also wie, also chinesischen, tagtägliche Delegitimierung und Dämonisierung. Und denken Sie mal nach, also der 7. Oktober, ein Massaker wurde geübt, ein Genozid von Hamas gegenüber Israel. Und man hat sich, also nach 2,5 Jahren vergisst man, wer uns angegriffen hat. Aber mehr als Angriff. Also es war Absicht von Hamas eigentlich, Juden zu vernichten. Es gibt kein anderes Wort dazu. Man kann zusätzlich dazu sagen, dass diejenigen, die geschlachtet worden sind, wieder, ich benutze in der Sprachregelung diese Sprache, waren viele oder die meisten haben ihr ganzes Leben dafür gewidmet, Frieden mit den Palästinensern zu erzielen. Das heißt, ich will das ganz klarstellen, also das mit uns wirklich alle uns verstehen, wenn Hamas eigentlich die Waffen niederlegt, dann haben wir Frieden. Wenn Israel die Waffen niederlegt,
gibt es kein Israel mehr.
Und wir brauchen letztendlich, um die Frage zu beantworten, Deutschland mit uns in internationalen Gremien. Und das ist, man versucht dann auch wirklich auf die Knie zu bringen, durch Druck, durch Sanktionen, durch Waffenembargo. Und wenn ich darüber nachdenke, was dieser kleine Staat Israel seit dem 7. Oktober alleine macht, ich bin sehr stolz darauf. Ich bin auch sehr stolz darauf, auf unsere Jugendlichen in Israel. Meine Generation hat immer so diese Jugendlichen als Individualisten, TikTok, Schmicktok. Als der 7. Oktober stattgefunden hat, sind sie alle zurückgekehrt. Manche waren also in der Himalaya, die sind auf den Berg, also Everest. Die anderen haben, das darf ich nicht am Radio sagen, unter Anführungszeichen Drogen auf die Strände von Goa in Indien. Die anderen irgendwo in den Amazonas, wenn ich das gehört habe, sind alle zurückgekehrt. Denken Sie mal nach. Also im Krieg, normal ist es, die Leute aus dem Staat rausfliehen. Alle sind zurückgekommen. Nicht wegen Politik, sondern sie sind zurückgekommen, weil sie verstanden haben, dass wir zusammen diese kleine, winzige jüdische Staat verteidigen müssen. Und ich bin sehr stolz auf diese Generation. Die sind besser als wir, resilienter. Mhm. Und wie gesagt, das zeigt also die israelische Gesellschaft als eine offene und eine Gesellschaft, die wirklich versteht, dass ohne dass wir uns verteidigen, ist es fast unmöglich für uns, in diese Region zu überleben.
Aber was kann Deutschland davon lernen? Sie haben es gerade gesagt, die jungen Menschen bei Ihnen sind sogar zurückgekommen. Wenn man in Deutschland jetzt junge Menschen fragt, Stichwort Wehrpflicht, was würdet ihr tun, wenn Deutschland angegriffen wird?
Ja.
Sagen nicht nur junge Menschen, sondern auch ältere, glaube ich, also eine höhere Zahl, ich würde versuchen, dieses Land zu verlassen.
Ja.
Also wie kann man dieses Eingeständnis, diesen Schulterschluss mit dem Land, wie kann man den wieder hinbekommen, dass die Menschen über die Verteidigungsfähigkeit genauso denken wie in Israel?
Da muss man ein bisschen, also ich kritisiere das nicht, weil ich also historische Kenntnisse habe. Das heißt, Deutschland kommt aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem klaren Narrativ. Krieg nie wieder, auf keinen Umstand und es, also Krieg nie wieder. Und seit 1945, denken Sie mal nach, prägen Sie eine pazifistische Gesellschaft.
Mhm.
Mit Recht. Es ist sehr schwierig eigentlich für deutsche Jugendliche zu verstehen, gegen wem sie sich verteidigen müssen.
Mhm.
In Israel ist das klar. Also wir haben also Pflicht 18 Jahre, alle müssen hinein, 3 Jahre für Männer, mindestens 2 Jahre für Frauen, Pflicht. Aber da muss man die israelische Jugendlichen nicht erklären, dass unser Nachbarschaft nicht gerade Liechtenstein oder Luxemburg ist. Hier, glaube ich, nachdem Putin in die Ukraine hineingeht, beginnt man darüber nachzudenken, eine Minute. Damit wir Wissenschaft, Kultur, also alles, was ein demokratischer Staat, müssen wir diese Strukturen verteidigen. Gegen Diktatoren, gegen also Leute, die versuchen, das von uns wegzunehmen. Das ist eine Pflicht, dass man allmählich, also die junge Generation, erklären muss. Und ich glaube, dass sie also das begonnen haben. Und ich habe also Vertrauen in die deutsche Gesellschaft und die Jugendlichen, die werden es verstehen. Und sie werden verstehen, dass heute eine neue Epoche, neue Ära ist. Und wenn man sich nicht verteidigt, dann kann man all die Freiheiten, all die Werten eigentlich nicht behalten.
Es geht ja, das ist, glaube ich, das, was man von Israel lernen kann. Es geht auch um das Land, aber es geht vor allen Dingen um die Art, wie man leben möchte. Und
genau.
Am Ende geht es um die Werte. Und da stehen wir ja für dieselben Werte ein. Mich würde dazu aus diesem Aspekt noch abschließend interessieren. Sie sind ja seit 2022 Botschafter, richtig? Das heißt, Sie haben natürlich nach dem 7. Oktober auch die Reaktion in Deutschland miterlebt. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich ziemlich fassungslos war, wie die Reaktion, die Proteste gegen diesen mörderischen Angriff der Hamas ausgefallen sind. Nämlich vergleichsweise unauffällig, also nicht vergleichsweise mit dem, was passierte, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Im Gegenteil, auf einmal gab es in Deutschland eine Diskussion, also darf Israel eigentlich in dieser Form zurückschlagen, als hätte sozusagen es den Angriff gar nicht gegeben. Wie haben Sie das damals wahrgenommen?
Ich habe damals gesagt, also da bin ich also in Brandenburg, da habe ich gesagt, am Anfang Solidarität mit Israel zu zeigen, ist leicht. Aber meine Frage ist, ob diese Solidarität auch bleibt, wenn Israel auch zurückschlägt. Und leider hatte ich da so recht. Ich glaube, dass die Leute also vergessen haben, wer eigentlich alles angefangen hat und die Pläne. Und darum habe ich gesagt, auch die Absicht. Gut. Ich war schockiert, weil, also das, Leute haben das auch vergessen. Also Jubeln und Süßigkeiten in Neukölln und anderen Plätzen hier in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, übrigens auch in Europa, waren also direkt ein Tag danach, nach diesem Massaker. Also Israel.
Also Palästinenser, die das wirklich gefeiert haben auf deutschen Straßen.
Auf deutschen Straßen. Also Hamas gefeiert haben.
Mhm, genau.
Also diese Massaker, diese Genozid gefeiert haben, bevor, also Israel war in Gaza, hat nur 3 Wochen danach etwas gemacht. In diese 3 Wochen war es eine Katastrophe, um zu sehen, eine Minute, was geht hier los? Und ich glaube, dass für mich war es ziemlich schockierend zu sehen, nicht nur in Deutschland, dieser Hass, gegenüber Israel, eigentlich gegen dieses Land, das seit der Gründung des Staates Israel tagtäglich versucht, sich zu verteidigen.
Und interessanterweise dabei, das muss man ja auch mal sagen, so viel von den anderen Ländern gar nicht mehr fordert. Ja. Also das ist ja, ihr Anspruch ist ja zu sagen, wir schaffen das auch ohne euch. Ja. Und wenn man dann sozusagen, das war mir damals, dass man so, dann, das war das Einfachste zu sagen, Solidarität. Und dass es selbst die nicht gab. Ja. Schwierig. Hängt das auch mit der Schwäche des westlichen Wertesystems gerade zusammen? Sie bringen das immer darauf, dass sie sagen, wenn es um Iran geht, während wir hier sitzen, gibt es ja weiter Gespräche der Amerikaner mit den Iranern. Wenn es um Iran geht, ist halt entscheidend, dass die USA und Europa dasselbe wollen und dasselbe machen. Den Eindruck hat man gerade nicht. Man hat sogar insgesamt den Eindruck, dass die USA und Europa im Moment auf unterschiedlichen Wegen unterwegs sind.
Ich hätte es anders analysiert. Okay. Also erste Stufe dieser Analyse ist, dass eigentlich überhaupt fast keine Demonstrationen stattgefunden haben, hier auf die Straßen Deutschlands, um wirklich gegen die Mullahs und die Ayatollahs, gegen diese wirklich, sie haben mehr als 32.000 Leute hingerichtet, gehängt, fast keine NGOs, keine Menschenrechteorganisationen, die eigentlich geschrien haben, oi, gegen also die Mullahs und die Ayatollahs. Und das sollte eigentlich ziemlich einfach sein, um mit wirklich die Bevölkerung von Iran, die Mullahs und die Ayatollahs also nicht will und sind bereit, also ihr Leben dafür zu opfern, um diese Freiheit, die wurden allein gelassen. Auch die Kurden. Also die geschlachtet worden sind von Shara aus Syrien, fast keine also Demonstrationen da also für die Bevölkerung. Darum habe ich das gesagt, das ist auch hochinteressant. Und aus meiner Sicht, es ist interessant, weil ich sage, wenn Israel dabei ist oder Juden dabei sind, plötzlich gibt es wirklich, also hier, es geht viel mehr als Kritik, wie ich gesagt habe. Also wir können da hineingehen, es gibt Antisemitismus auf der rechten Seite, muslimischer Antisemitismus und Linksantisemitismus in Deutschland.
Und das ist genau, Sie können wirklich meine Gedanken lesen. Das wäre nämlich schon der nächste Punkt. Ich habe das nämlich bei Ihnen gefunden. Man würde ja immer denken, okay, der rechte Antisemitismus ist das Schlimmste. Ja. Der muslimische Antisemitismus ist nicht kurz dahinterher. Aber Sie sagen, jetzt müssen Sie mal erklären, was damit genau gemeint ist. Sie sagen, vorsichtig, Leute, vernachlässigt mir den linken Antisemitismus nicht. Genau. Und man denkt ja immer, Antisemitismus von links, schließt sich das nicht aus? Aber Sie können es besser erklären als ich.
Ja, ganz klar. Ich werde vielleicht vielleicht schärfer definieren. Ich glaube, dass die größte Gefahr Antisemitismus von links ist. Ich versuche zu erklären. Rechtsantisemitismus, die sagen ziemlich klar, wir sind gegen, sie sagen, ich zitiere, wir sind gegen Juden, Schwarzen, Schwulen. Fragen Sie uns. Wir sind also ziemlich stolz darauf. Noch eine Frage, die Sie stellen wollen? Also juristisch und politisch weiß man ziemlich gut, wie man mit Rechtsantisemitismus umgeht. Muslimischer Antisemitismus ist auch sehr, sehr problematisch. Aber da sind Israel und die Juden nicht alleine. Weil die Deutschen verstehen, wenn sie jetzt mal sie demonstrieren, sie wollen ein neues Kalifat hier errichten mit Scharia-Gesetze. Der einfache deutsche Bürger also sieht das an und sagt, mein Gott, das ist doch völlig verrückt. Man geht nicht stark genug dagegen. Aber Linksantisemitismus, da gibt es also die legitime Frage, völlig legitimes, wo ist die Linie zwischen Meinungsfreiheit und Auffassungsfreiheit? Und diese Linksantisemiten haben diese Linie, also diese rote Linie, längst überquert im kulturellen Bereich, im akademischen Bereich. Mhm. Liberal sind sie nicht. Also sie werden mir und anderen keine Bühne geben. Pluralistisch ist auf keinen Fall. Und da gibt es wirklich, also im kulturellen Bereich und im akademischen Bereich, ein ständiger anti-israelisch und anti-jüdisch. Man benutzt auch, also sagen wir mal, Juden. Das sind nicht nützliche Idioten, das sind unnützliche Idioten. Und auch Israelis, die also am Rande der Antizionisten sind. Und man gibt sie eine Bühne. Und dann ist es, also, und ich kann es also richtig sehen. Und wenn man dagegen geht, dann wird man direkt als sogenannten Rassist, der versucht, also diese Stimme, also diejenigen, die wir haben, man versucht uns, also damit uns zu schweigen zu bringen. Mein Gott, sage ich, also die haben eine so große Klappe, ich sehe nicht, dass sie also irgendwas, also schweigen, aber es ist ganz klar, nicht nur anti-israelisch, antisemitisch. Und denken Sie mal nach, was jetzt mit Juden in Deutschland stattfindet. Sie haben Angst in der S-Bahn und der U-Bahn, mit Kippa, mit Davidstern. Also das sind deutsche Mitbürger oder Bürger mit jüdisches Glauben. Jede Synagoge, jede Schule wird also geschützt 24 Stunden am Tag.
Sie selber, das muss man sagen, wenn Sie selber haben ungefähr so einen Schutz wie der Bundeskanzler, ne? Also
ja.
Müssen Sie haben, genau.
Nein, aber das ist der Punkt. Das heißt, diese Abnormalität kann nicht als normal angesehen werden. Das heißt, dass ich und alle jüdischen Einrichtungen und in dieser Hinsicht ist es klar, dass man nicht genug dagegen tut. Und das jetzt, und ich habe also von Studentinnen an der Uni, an der FU, also gehört, sie haben Angst zur Toilette, sie gehen zu zweit. Okay. Sie haben also.
Das ist die neue Gefahr. Das heißt, Sie sagen, da kommt ein Antisemitismus vom Bildungsbürgertum.
Ja, ganz, ganz klar.
Und unter dem Vorwand der, also unter der Meinungsfreiheit, so, das wird man wohl noch sagen dürfen. Und das beginnt dann damit, man wird doch wohl jetzt noch den Staat Israel kritisieren dürfen.
Genau.
Im Zusammenhang mit seinem Vorgehen gegen Hamas. Das ist der Anfangspunkt sozusagen.
Ja, der Anfangspunkt. Und jeder weiß, dass die also härteste Kritik kommt von innen in Israel. Das heißt, also wenn man wirklich die israelische politische und demokratische System mal sieht, mein Gott, wir geben uns gegenseitige Herzinfarkte, demonstrieren links und rechts. Also die Kritik, versuchen wir es so darzustellen. Denken Sie, dass die Kulturschaffenden, das heißt die Musiker, die Aussteller, die sind immer die schärfsten Kritiker jeder israelischen Regierung. Die werden boykottiert, also hier, weil sie Israelis sind. Sie müssen ihre Identität als Juden und Israelis also wirklich in der Garderobe da lassen, damit sie akzeptiert werden. Also, um zum Beispiel in die Berlinale eingeladen zu werden, muss man Israel so, also ich will das Wort nicht benutzen, aber so, also delegitimieren und dämonisieren, damit man überhaupt jetzt mal sagt, gut, vielleicht kannst du jetzt mal einen Film hier zeigen oder nicht boykottiert zu werden.
Wenn Sie sagen, dass Menschen, Jüdinnen und Juden zu Ihnen kommen und sagen, wir fühlen uns nicht mehr sicher. Sind das Einzelfälle?
Nein.
Oder merken Sie, dass da, wir könnten jetzt ja auch darüber sprechen, was in diesem Land passiert, in dem ein Viertel der Menschen sagen, ich wähle die AfD oder ich würde bei der nächsten Bundestagswahl die AfD wählen. Es sind nicht nur Einzelfälle, sondern es ist jetzt eine Entwicklung, die von Jahr zu Jahr den Menschen mehr Angst macht?
Ja, aber ich möchte, Sie geben mir die Gelegenheit zu erklären, wie tödlich diese islamistische Ideologie ist, dass Sie hier schon in Deutschland haben. Wir in Israel haben einen hohen Preis bezahlt, dass wir diese tödliche islamistische Ideologie verharmlos haben. Wir haben gesagt, ja, sie sagen, dass sie uns alle umbringen wollen. Sie schreiben es. Aber das sind Araber, unter Anführungszeichen, Säbelgerassel. Wir werden es denen besser beibringen. Gut. Diese tödliche Ideologie ist etwas, das ein normaler Mensch, der hier in demokratischen Staaten aufgewachsen ist, sehr schwierig zu verstehen ist. Ich habe es vorher gesagt, Sie wollen ein neues Kalifat hier in Deutschland errichten. Eine Minute, warum seid ihr hergekommen, um ein neues Kalifat und Scharia-Gesetze? Es scheint, dass es nicht logisch ist, aber aus Ihrer Sicht ist es völlig logisch. Und es ist sehr schwierig für uns, das zu verstehen. Auch für Israelis, also diese Ideologie. Wir sehen es zufälligerweise auch jetzt mit Iran, gut, Khamenei, also der Ayatollah, also der spricht direkt zu Allah tagtäglich. Das heißt, er ist ideologisch, also ganz klar. Vielleicht gibt es eine Änderung, wo der Präsident anders denkt, aber für Khamenei ist es also wirklich ganz klar, also es ist ideologisch, dass er Schiiten jetzt die Welt eigentlich regieren müssen. Also, und es ist sehr schwierig manchmal in der Analyse, weil sie Dinge tun, die für einen Außenbeobachter gegen ihre eigenen nationalen Interessen sind.
Das ist interessant, was Sie jetzt sagen, weil am Ende sagen Sie ja dasselbe, was die AfD sagt, ja? Nämlich, Leute, wir müssen aufpassen, vielleicht haben wir diesen Punkt sogar schon überschritten. Ja. Wir haben hier zu viele, es gibt zu viele Menschen in diesem Land, die eigentlich die Werte, für die dieses Land steht, nicht unterstützen. Würden Sie sagen, das ist so?
Ich werde es so sagen, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in eine bessere Situation ist. Mhm. Sie sind so ungefähr 82 Millionen. Ich glaube, dass man hier ungefähr 5,5 Millionen also aus anderen Religionen hat. Man muss die Sache ganz klar in den Schulen, also es ist mehr als diese Ideologie, es ist die Art und Weise, wie man Frauen behandelt, wie man innerhalb eigentlich der Familie Dinge löst. Es ist viel tiefer als das. Und wir sehen in Großbritannien, es war also vor Botschafter in Großbritannien, Botschafter an der UNO, in Großbritannien sieht man, dass eigentlich diesen Balance schon völlig aus der Balance rausgeht.
Und Sie haben es eben gesagt, das Entscheidende ist wahrscheinlich, was dann in Israel auch lange nicht gemacht wurde, dass man das ernst nimmt. Dass man nicht nur sagt, naja, das sagen die jetzt, aber das werden sie nicht so tun. Nein.
Nein, ganz klar. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber ich war Staatssekretär von 2003 bis 2007. Premierminister Sharon hat die Entscheidung getroffen, Israel völlig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen. Aber ich habe es in die Tat umgesetzt. Wir haben alle 22 Siedlungen aus Gaza geräumt. Das erinnern sich vielleicht die meisten, aber sehr wenige erinnern sie sich, dass wir auch 4 Siedlungen der Westbank rausgenommen haben, um politischer Horizont zu zeigen. Und ich habe wirklich gedacht, das ist der Anfang der 2 Staaten für 2 Völker. Übrigens in Klammern, ich höre deutsche Politiker, die wie ein Papagei wiederholen, 2 Staaten, zwei Staaten, zwei Staaten, so. Das interessiert mich nicht. Sie müssen also mindestens sagen, 2 Staaten für 2 Völker. Was heißt es? Versuchen Sie, einen Palästinenser oder einen Araber zuzubringen, diesen kleinen Satz, 2 Staaten für 2 Völker, heißt, dass sie akzeptieren, dass Juden auch ein Recht zu existieren haben. Und diese kleine, das ist nicht nur ein Sprachbegriff, gut, es zeigt, was sie eigentlich meinen. Und in dieser Hinsicht bin ich wirklich, also nach dem 7. Oktober für mich gibt es ich beginne anders zu denken. Was meine ich damit? Also, es ist wie Julius Caesar eigentlich den Rubikon-Fluss auf den Weg nach Rom überquert hat. Aus Lateinisch übersetzt, die Würfel sind gefallen. Das heißt, es ist ein Schritt, dass man von dem nicht zurück wiederkommen kann, ohne Dinge völlig anders zu stellen. Das heißt, wir werden nie wieder noch ein Terrorstaat, dass sie errichten werden. Nein. Also die Sache der Erziehung, Tunnelle, Terror und also Schulbücher, die eigentlich nur hetzen, um Juden zu töten. Und wenn man die Umfragen mal sieht, man sieht, dass nicht nur in Gaza, auch in der Westbank, also die Umfragen, dass sie machen, also die werden den 7. Oktober wiederholen. Liebe Freunde, wenn das der Fall ist, nein, wir werden es nicht zulassen und wir brauchen Europa und die anderen, dass dieses Geld nicht zu Tunnelen und Waffen und Raketen, sondern zu Schulen und also Krankenhäuser. Denken Sie mal nach, was in Gaza stattfindet. Also die Anzahl der Tunnelen, es ist also größer als also S-Bahn und U-Bahn in New York, was sie, also Milliarden aus Geld, die außerhalb, also nicht nur Europa, natürlich aus Iran und anderen Plätzen, aber das werden wir nicht wiederholen. Und ich höre nicht nur Politiker, die denken, ja, bump on the road, wir werden noch weitermachen. Wieder zwei Staaten für zwei Völker. Und darauf bestehen, dass Hamas entwaffnet wird. Ohne dass Hamas entwaffnet wird, jetzt werden wir keinen Frieden haben. Und wir können all diese Pläne also auf den Tisch legen, ohne dass sie entwaffnet sind. Ohne dass die Palästinenser selber also die Möglichkeit haben, also da zu leben, ohne dass Hamas hier als Schutzschild oder die hinrichtet oder hängt, können wir also nicht weitergehen.
Wir müssen, bevor wir zum Schluss kommen, ein bisschen noch versöhnlicher werden, was gar nicht so einfach ist bei diesem Themenbereich. Aber es gibt ein Thema, weil wir in Hamburg sind, weil Sie heute in Hamburg sind, in Norddeutschland. In Hamburg soll die Bornplatz-Synagoge wieder aufgebaut werden. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg die größte Synagoge in Norddeutschland, wurde dann, glaube ich, 1938 zerstört, brannte völlig nieder. Jetzt gibt es einen klaren Beschluss Hamburgs, die wieder aufzubauen. Es gibt auch schon Animationen dafür, wie das aussehen könnte. Wie wichtig ist sowas, dass tatsächlich sich dann eine Stadt entscheidet, die bauen wir wieder auf, so eine Synagoge, auch nach so langer Zeit?
Es war es wirklich, alle Achtung, alle Achtung, toi, 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 ein wichtiges Symbol. Aber es kann nicht nur ein Gebäude sein. Man muss also wirklich dazu bringen, dass Juden also in der Synagoge auch feiern können, dass sie auch beten können, ohne Angst zu haben, dahin zu gehen. Sie haben also letztlich gesehen, also was da zufälligerweise, ist kein Zufall, also in Yom Kippur, israelische Festtage oder Neujahr, man versucht eigentlich außerhalb, also Judentum irgendwie also unter Druck zu setzen. Das habe ich also jetzt diplomatisch ausgedrückt. Und ich glaube, dass das ein hervorragender und wichtiger Punkt ist. Ich bin froh. Ich werde es auch hoffentlich persönlich besuchen. Aber wir müssen also alles tun, damit Juden auch dahin kommen, um zu feiern. Nicht nur Juden, alle sind eingeladen.
Aber geschafft haben wir es erst, das kennen die Hamburger, geschafft haben wir es, glaube ich, erst, wenn zum Beispiel vor einer jüdischen Schule nicht meterhohe Zäune sind und vorne nicht Kontrollen sind und dann nicht Polizisten mit Maschinengewehren vor einer Schule stehen.
Das stimmt. Und wir müssen alle denken, dass das die letzte Verteidigungslinie, wenn die Polizei in den Schulen, in den Synagogen, wir müssen in der Erziehung, in der Schule, also alles tun, um wirklich alle zu erklären, die Jugendlichen insbesondere, das ist die Erziehung, das ist die neue Generation, das ist die zukünftige Generation, dass sie verstehen, dass Zusammensein, Zusammenleben, respektieren, das ist die Art und Weise, wie man miteinander umgeht.
Und dann sind wir bei so, interessanterweise ist das eben kein israelisch-deutsches Problem, sondern es ist, Sie haben es vorhin beschrieben, ein zutiefst deutsches Problem, weil wir eben feststellen, wie schwierig es ist, wenn Menschen mit sehr unterschiedlichen Ansichten in so einem Land leben und die eine Gruppe vielleicht wächst, wie schwierig das ist, das wieder zusammenzubringen.
Ja, aber...
Und das ist Integration, nennt man das dann, aber es ist natürlich viel, viel mehr.
Aber in Israel sind wir ein Schmelztiegel in dieser Hinsicht. Wir haben, also Israelis, die jüdischen Glauben sind, Israelis, die muslimische Glauben sind, Drusen, also Minderheiten, die zusammenleben. Also wir haben also vom Obergerichtshof bis verschiedenen Bereichen der israelischen Gesellschaft Moslems und Drusen, die also direkt mitmachen in allen Bereichen, von Medizin bis Obergerichtshof. Und ich glaube, dass diese Miteinander zu leben, ist nicht leicht, aber das ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung. Und ich bin sehr zuversichtlich, wirklich als israelische Botschafter in Deutschland zu sehen, es ist nicht leicht, dass die deutsche Gesellschaft, wie Kanzler Scholz das gesagt hat, in eine Zeitwende ist, nicht nur im Bereich Militär oder Verteidigung, eine Zeitenwende für eine Gesellschaft zu verstehen, dass wenn man demokratische Werte und in Freiheit leben will, muss man das nicht als selbstverständlich sehen, sondern dafür auch kämpfen.
Lieber Herr Botschafter, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich bedanke mich.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.